Mir geht's so vermutlich wie vielen von Ihnen, nämlich, dass ich den Namen Charlie Kirk überhaupt erst zum ersten Mal gehört habe, als im letzten Jahr die Nachricht rumging, er sei bei einem Auftritt erschossen worden. Von ihm stammt der Titel dieses Kurzvortrags Prove Me Wrong, religiöses Bekenntnis und gesellschaftliche Polarisierung. Mit diesem Motto Prove Me Wrong, also beweise mir, dass ich falsch liege, überzeug mich vom Gegenteil, ist er durch Uni-Campusse in ganz Amerika getourt, hat so einen Stand aufgebaut und Debatten mit Studierenden geführt und hat gesagt, na, überzeug mich vom Gegenteil, daher kommt dieser Titel. Dieser Vortrag ist aber nicht ein Vortrag pro und contra Charlie Kirk, das ist nicht mein Thema. Es ist kein Vortrag pro und contra Charlie Kirk. Die Medien damals, die deutsche Medienlandschaft, haben ihn vor allem als gefährlichen Extremisten porträtiert. In der religiösen Rechten in Amerika hat man ihn geradezu als heiligen Märtyrer stilisiert. Die Wahrheit ist wie üblich komplizierter. Wahrscheinlich stimmt keins von beiden so richtig. Was man festhalten kann, und das mal nur vorweg, er sah sich selbst als christlich-konservativ. Er wollte auch nicht rassistische Thesen propagieren. Er klang aber in vielem, was er sagte, für viele gefährlich nah am Rassismus. Manches, was ich von ihm gehört habe, hat mich auch sehr geärgert. Er war also sehr umstritten. Was nicht umstritten ist, ist aber, dass er sich offenkundig ausdrücklich pro Donald Trump geäußert hat. Und das ist jetzt spätestens in der Rückschau für mich unverständlich, das muss ich so sagen. Also in einer Zeit, in der Beamte der amerikanischen Einwanderungsbehörde des Heimatschutzes durch amerikanische Städte patrouillieren, scheinbar wahllos Menschen verhaften, nur weil sie fremdländisch aussehen, gar Menschen bedrohen, in einer Zeit, wo Donald Trump den roten Teppich buchstäblich ausrollt für Wladimir Putin und droht, Grönland zu annektieren, sich dann auch öffentlich für ihn auszusprechen. Das kann ich nicht verstehen. Das ist also etwas, was mich von ihm trennt und von ihm unterscheidet. Und so hat auch die New York Times vor kurzem einen Artikel gebracht im Meinungsteil mit dem Titel Donald Trump, ein heidnischer König. Und in dem Titel wird Tom Holland zitiert, den wir am Institut auch häufig zu Rate ziehen, der britische Historiker, der die These vertreten hat, vieles von dem, was wir als typisch westliche Werte wahrnehmen, also Werte, die uns in der westlichen Welt wichtig sind, sind eigentlich christlich verwurzelt. Nämlich die Vorstellung, dass jeder Mensch einen unverbrüchlichen Wert hat. Die Vorstellung, dass Recht wichtiger ist als Macht und dass auch die Herrschenden unter dem Recht stehen. Das sind für uns alles Selbstverständlichkeiten in der westlichen Welt. Tom Holland sagt, das sind eigentlich christlich begründete Werte. Und der Autor dieses Artikels zitiert Tom Holland und sagt, Donald Trump hält sich an all das nicht. Er sagt ausdrücklich, dass er an das Recht des Stärkeren glaubt, dass er selber sich über dem Recht sieht. Und er verwendet zwar christliche Motive, aber sie liegen bei ihm nur an der Oberfläche. Und darin ähnelt er durchaus auch anderen Autokraten, wie zum Beispiel Putin. Deswegen bin ich an dieser Stelle, und das sage ich offen vorweg, anderer Meinung als Charlie Kirk. Bei allem, was uns trennt allerdings, gibt es durchaus mindestens eins, was mich beeindruckt hat, nämlich das Statement seiner Witwe bei seiner Trauerfeier. Vielleicht haben Sie das mitbekommen. Erica Kirk, die bei der Trauerfeier zu Charlie Kirks Tod Folgendes gesagt hat, Zitat, diesem Mann, diesem jungen Mann, der dieses Attentat verübt hat, vergebe ich. Ich vergebe ihm, weil es das war, was Christus getan hat. Und weil es das ist, was Charlie tun würde. Die Antwort auf Hass ist nicht Hass. Ich glaube, dass sie das ernst meinte und ich halte das für ein starkes Statement und ich glaube, dass wir darin im christlichen Glauben auch verbunden sind. Also das hat mich beeindruckt. Was ich zusätzlich grundsätzlich richtig finde, ist die Vorstellung, dass man das Gespräch sucht, auch über große gesellschaftliche Graben hinweg, dass man mit einer kontroversen Position ins Gespräch geht, statt gegeneinander oder nebeneinander zu existieren, dass man also einen Stand an der Uni aufbaut und Thesen vertritt, die andere möglicherweise provozieren, aber man bringt sie ins Gespräch. Das halte ich für grundsätzlich richtig. Und was mich erschreckt hat, ist natürlich, dass Charlie Kirk ermordet wurde. Also, dass auf sein Gesprächsangebot, so ärgerlich es für manche vielleicht war, mit Gewalt geantwortet wurde und dass dieser Gewaltakt in manchen Kreisen hinterher sogar gefeiert wurde, das hat mich erschreckt. Das geht unter keinen Umständen. So sehr man sich über das ärgern mag, was jemand sagt, Gewalt geht nicht. Das also vorweg. Meine Frage ist aber nicht die, wie stehen wir zu Charlie Kirk, sondern meine Frage ist noch grundsätzlicher, wie geht das in einer polarisierten Gesellschaft, ein religiöses Bekenntnis abzulegen? Ich stelle mal zunächst zwei Nicht-Strategien vor, also die ich beide für nicht sinnvoll halte. Die erste nenne ich falsche Selbstzurücknahme, vorauseilendes Schweigen. Die zweite, fehlende Selbstkritik, Polarisierung anheizen. Erstens, falsche Selbstzurücknahme. Ich behaupte, in unseren Kreisen so ein bisschen vorsichtig, moderat, westlich, ist das eher häufiger, dass wir Angst haben, dass wir in Sippenhaft genommen werden mit extremen Leuten und dass wir dann am besten gar nichts mehr sagen, was irgendjemand stören könnte. Oder nur noch so in so einer domestizierten, geglätteten Variante. Also dass wir zum Beispiel sagen, ja, ich bin Christ, aber ich bin auch ganz normal oder so. Oder ich erhebe ja auch gar keinen Wahlanspruch mehr. Oder nein, natürlich wollen wir niemanden mehr missionieren. Oder dass wir uns auch mit ethischen Herausforderungen zurückhalten. Also das halte ich für die falsche Strategie, sich von vornherein zurückzunehmen. Das passt nicht zur Botschaft des Evangeliums. Zudem gehören all diese Dinge durchaus dazu. Und das passt übrigens auch nicht zu den Erwartungen anderer Menschen. Wenn Menschen sich für religiöse Fragen interessieren, dann kann man feststellen, auch empirisch nachweislich, dass selbstbewusste Formen von Kirche und Christsein Zulauf haben. Also Gemeinden, die ein Profil haben und die sich trauen, Dinge zu sagen, die nicht jedem einleuchten oder die, mit denen nicht jeder einverstanden ist, die haben interessanterweise Zulauf. Das ist also eine Nichtstrategie, die falsche Zurücknahme. Die andere Seite ist aber genauso eine Nichtstrategie, nämlich die fehlende Selbstkritik. Damit meine ich, hier wird Polarisierung angeheizt, weil Christen ihre eigene Agenda mit ihrem Glauben vermischen. Also sie haben selber eine politische oder gesellschaftliche Agenda und sie setzen sie in eins mit dem Evangelium und merken gar nicht, dass da ein Unterschied ist. Und offenkundig ist das zum Beispiel bei religiösem Nationalismus. Also wenn Menschen nationalistisch sind und andere Herkünfte von vornherein abwerten, und dann glauben, das sei irgendwie mit ihrem christlichen Glauben vereinbar. Da ist es offenkundig, dass da eine unheilige Vermischung stattfindet. Potenziell gibt es das aber auch anderswo, dass die eigene Agenda vorschnell mit dem christlichen Glauben gleichgesetzt wird. Also brauchen wir die konstruktive Selbstkritik. Die Testfrage, die ich mir auch selber immer stelle, ist, wo fordert denn mein christlicher Glaube auch mein eigenes gesellschaftliches Milieu heraus? Gibt es Punkte, wo mein christlicher Glaube mich selber herausfordert? Das ist immer so die Testfrage. Und da fand ich einen Artikel in der Zeitschrift Christianity Today vor einigen Jahren ganz hilfreich mit dem Titel Strategies for Preaching to the Polarized, also Strategien für die Predigt vor den Polarisierten. Das war noch so ein bisschen im Rückblick auf die Corona-Zeit die Frage, in so einer Gemeinde, in der die gesellschaftliche Polarisierung auch die Menschen voneinander trennt, also wo Menschen unterschiedlicher Lager zusammensitzen, wie predigt man denn da? Wenn man schon weiß, ja, ein falsches Wort und schon ärgert sich die Hälfte. Was macht man? Ja? Eine Strategie, die der Autor dieses Textes empfiehlt, lautet, wenn man schon in der Predigt strittige Themen aus Politik und Gesellschaft anspricht, dann soll man bitte zuallererst die eigenen Leute herausfordern und auch einen selber. Also nicht so, wie der amerikanische Autor Mark Twain mal gesagt hat, wir schätzen Menschen, die klar und deutlich ihre Meinung sagen, solange sie unserer Meinung sind. Ja? Also so nicht. Wie geht das nun praktisch, vor allem im akademischen Kontext, also im Gespräch mit Menschen, die studiert haben oder sich für akademische Fragen interessieren? Das ist ja unser Thema am IGUW. Da kommen wir nochmal kurz zurück zu Kirks Slogan, Prove me wrong, also überzeug mich vom Gegenteil. Das Internet ist voller Schnipsel seiner Debatten mit Leuten, die zum Teil völlig andere Meinungen vertreten. Das sind durchaus Wortgefechte, die er sich da geliefert hat mit Leuten. Gefechte, aber eben Wortgefechte, nur eben auch sehr kontrovers. Meinen wir das? Meinen wir diese Art von Wortgefechten? Ich habe da nochmal mich schlau gemacht in einem Artikel aus der New York Times, speziell zu Charlie Kirks Debattenstil. Und aus diesem Artikel will ich jetzt nur einzelne Punkte erwähnen und ich kommentiere sie aus meiner Sicht als Theologe. Das erste Prinzip wäre keine Provokation aus Prinzip. Und der Artikel bemerkt bei Charlie Kirk, dass er das aber doch schon sehr gerne gemacht hat, Leute provoziert hat, dass es auch seine Debattentaktik war. Also, dass er regelmäßig Dinge gesagt hat, von denen er wusste, das wird seine Gesprächspartner ärgern. Er hat zum Beispiel auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, Studium ist Zeitverschwendung. Und damit geht er an den Universitätscampus und sagt, Studium ist Zeitverschwendung. Vor allem ganz bestimmte Fächer sind Zeitverschwendung. Women's Studies, also feministische Studien, alles Zeitverschwendung. Hat er gesagt, wusste natürlich, das regt die Leute auf. Die Leute haben sich aufgeregt, also sie sind in die Falle getappt. Und dann ist er natürlich immer der Gewinner, weil er scheinbar ruhig bleibt und die anderen regen sich auf. Sie müssen also verlieren. Ich kann dazu nur sagen, ich halte das für kein gutes Prinzip, dass man andere bewusst ärgert. Also zum Teil ist es natürlich unvermeidlich, dass man etwas sagt, an dem andere sich reiben, aber es ist was anderes, dass man bewusst darauf abzielt. Keine Provokation aus Prinzip. Nächstes Prinzip, keine Statistiken ohne Überprüfung. In diesem Artikel in der New York Times stand, dass Charlie Kirk regelmäßig Statistiken zitiert hat, oft mit großer Überzeugtheit. Nicht alle von diesen Statistiken waren aber belegt. Jetzt kann ich das persönlich nicht nachvollziehen. Ich habe das nicht alles im Detail überprüft. Ich glaube an dieser Stelle diesem Artikel. Wenn es jedenfalls stimmt, dass er diese Statistiken zitiert hat, ohne sie zu überprüfen, dann ist das natürlich nicht vorbildlich. Ich lese aus der Bibel das Prinzip, dass ich im Großen treu sein soll und auch im Kleinen. Und dazu gehört auch die Redlichkeit und die Sachlichkeit in den Details. Und nicht irgendwas zu behaupten, nur weil es mir in den Kram passt, auch wenn es vielleicht gar nicht überprüft ist. Ich glaube zusätzlich auch, dass das Vertrauen weckt, wenn ich auch im Kleinen redlich und präzise bin. Das letzte Prinzip habe ich nicht aus dem Artikel. Das ist ein Prinzip, das ich selber versuche zu beherzigen, schon seit vielen Jahren. Es geht nicht darum, Debatten zu gewinnen, sondern Menschen. Nicht Debatten gewinnen, sondern Menschen. Und da löse ich mich jetzt von Charlie Kirk im engeren Sinne. Meine Beobachtung allgemein lautet nämlich, wenn Leute in der Öffentlichkeit bewusst polarisierend auftreten, dann dient das häufig eher den eigenen Leuten. Es gewinnt niemanden. Also die eigenen Leute applaudieren und sagen, endlich sagt's mal jemand, alle fühlen sich gut. Aber gewinnen tut man damit niemanden. Manchmal scheint man eine Debatte zu gewinnen, weil der andere nichts mehr sagt. In Wirklichkeit hat er aber nur keine Lust mehr, was zu sagen. Gewonnen hat man ihn nicht. Ich möchte aber Menschen gewinnen. Mein Vorbild ist an der Stelle Jesus, zum Beispiel im Gespräch mit dem reichen jungen Mann, der sagt, was muss ich tun, damit ich das Reich Gottes ererbe? Und am Ende stellt Jesus ihn vor diese riesige Herausforderung. Was du nötig hast, speziell du, ist, dass du deinen ganzen Reichtum abgibst. Bevor er diesen Satz sagt, heißt es im Evangelium, Jesus sah diesen Mann an und gewann ihn lieb. Also Menschen mit den Augen der Liebe Gottes ansehen und dann auch wagen, sie vor große Herausforderungen zu stehen. Von diesem Jesus reden wir, von ihm möchte ich mich inspirieren lassen im Gespräch mit anderen und auch im eigenen Nachdenken. Danke fürs Zuhören.
Ich hätte die Frage, wie Sie über Christfluencer denken, okay, und gerade die Vermischung mit dem Politischen, wie Sie das einordnen.
Das ist jetzt sehr schwer, das pauschal zu beantworten, weil das sehr unterschiedliche Leute sind, die unter dem Label Christfluencer zusammengefasst werden. Also prinzipiell finde ich das Motto immer gut, prüfet alles und das Gute behaltet. Und keine Vorverurteilung, also nicht zu meinen, oh, das könnte sein, dass da irgendwas Kritisches gesagt wird. Ich halte mich lieber ganz davon fern, aber genau hinsehen. Und wenn das der Fall ist, wo das der Fall ist, dass Menschen eine bestimmte politische Agenda, und das ist in dem Fall ja eine häufig eine rechtskonservative politische Agenda, vermischen mit ihrem christlichen Glauben, würde ich kritisch sein und würde diese Kritik aber zuerst an diese Leute selber richten. Also nicht über Menschen reden, sondern mit ihnen. Sie selber ansprechen, sie anschreiben und sagen, wie meinst du das denn? Passt das zum christlichen Glauben? Zum Beispiel, wenn man nicht bei dem Prinzip bleibt, jeder Mensch hat den gleichen Wert, sondern die ethnische Herkunft über den Wert jedes Menschen stellt, dann löst man sich vom christlichen Glauben. Zur DNA des christlichen Glaubens gehört, dass jeder Mensch gleich welche Herkunft gleich viel wert ist. Und wenn das undeutlich wird, dann haben sich Menschen vom Ursprung des christlichen Glaubens entfernt.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank.